Jesus ist auferstanden und Thomas zweifelt. Eine Ausnahme. Und mancher Christ fragt sich, ich habe so oft Zweifel in meinem Leben, bin ich ein Sonderfall? Ich denke, wir könnten eine Gegenprobe machen. Wer ist heute Morgen hier, der mit Jesus unterwegs ist und der noch nie gezweifelt hat? Könnt euch gerne zeigen und mal die Hand heben. Dieser Gegentest gelingt nicht, auch wenn man vielleicht manchmal denkt, die anderen singen so inbrünstig, die scheinen in ihrem Glauben so fest, die haben keine Zweifel und man fühlt sich dann alleine. Thomas war 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Er hat Jesus hautnah miterlebt. Er hat gesehen, wie Menschen geheilt wurden. Er hat die Worte Jesu gehört. Was will man noch mehr? Und dann nach 3 Jahren konnte er, als Jesus auferstanden ist, nicht glauben. Er wollte Beweise. Nun könnte man denken, naja, einer von 12. Die anderen, die waren fest in ihrem Glauben. Wir wissen, dass das so nicht stimmt. Weit gefehlt. Einer, nämlich Judas, war sogar so verzweifelt, dass er sich das Leben nahm. Und das heißt im Matthäusevangelium, als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, also ganz am Schluss, da heißt es wörtlich, und als sie ihn sahen, fielen sie nieder vor ihm, einige aber zweifelten. Selbst dann noch, als er ihnen als Auferstandener schon mehrfach begegnet war, gab es einige, die zweifelten. Jesus kam dem Thomas entgegen. Er hat gewartet, bis Thomas im Kreis der 12 war. Und er hat auch mit denen, die zweifelten, als er sie verlassen hat, die Jünger, nicht gebrochen, sondern er ist mit ihnen zurechtgekommen. Ja, er hat sie sogar zu seinen Zeugen gemacht. Denn er sagt dort, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Trotz eurer Zweifel, die ihr habt. Ich will behaupten, Zweifel zu haben, gehört zu einem ehrlichen und lebendigen Glauben. Das Einzige, was gefährlich ist, ist, wenn du die Zweifel in dich reinfrisst und verschweigst. Dann können sie sich wie ein Krebsgeschwür ausbreiten, dann können sie deinen Glauben zerstören. Ich möchte auf einige unterschiedliche Arten von Zweifel eingehen. Da gibt es einmal den Vernunftzweifel. Das war meine erste richtig große, dicke Glaubenskrise, als ich 18 Jahre alt war. Mir fiel ein Buch in die Hände mit dem Namen der Jesus-Report, Protokoll einer Verfälschung. Und der Autor zeigte Widersprüche im Evangelium auf. Wir haben ja 4 Evangelien und er zeigte, dass sie sich an manchen Stellen nicht harmonisieren lassen. Und er führte Erkenntnisse der neuesten Forschung an. Und er sagte, Jesus gehörte eigentlich zur Sekte der Essener. Und er wies das nach an bestimmten Punkten, wo Jesus mit dieser Glaubensgemeinschaft übereinstimmt. Und er sagte dann, die Jünger haben Jesus zum Sohn Gottes gemacht. Sozusagen, ihr Glaube an ihn hat ihn zum Sohn Gottes gemacht. Und vieles, was sie anführten, das würde jetzt zu weit führen, war für mich sehr stichhaltig und überzeugend. Und alle meine Glaubensgrundlagen, die gerieten ins Zweifeln, ins Wanken. Ich wollte meinen Glauben und meinen Verstand nicht auseinanderdividieren. Das war mir sehr wichtig. Ich wollte den Dingen auf den Grund gehen. Ich wollte ehrlich sein. Und hier wurden gute Argumente angeführt gegen den auferstandenen Jesus. Auch heute noch glaube ich an die Logik des Glaubens. Und es ist für mich wichtig, intellektuell auch redlich zu sein, sich nichts vorzumachen. Und wenn jemand sagt, das musst du einfach glauben, mir reicht das nicht. Vor kurzem, erst 2 Wochen her, schrieb mir ein Vater, gar nicht aus unserer Gemeinde, eine Mail und schrieb, dass sein 15-jähriger Sohn ganz viele Fragen zu Schöpfung und Evolution hat. Und ich hätte vor einigen Jahren mal einen Vortrag gehalten, das war im Biblisch-Theologischen Institut, zum Thema Schöpfung und Evolution. Das hätte ihm sehr geholfen. Er würde sich auch an die Grundzüge noch erinnern, aber er würde gern noch ein paar zusätzliche Argumente haben, ob ich ihm das Skript nicht schicken könnte. Habe ich natürlich gemacht. Und ich habe mich besonders gefreut, weil hier ein Vater ist, der die Fragen seines Sohnes ernst nimmt. Und der sie so ernst nimmt, dass er sagt, ich will selbst nochmal drüber nachdenken und manches für mich nochmal klären. Er stellt sich diesen Fragen ernsthaft. Und liebe Eltern, ich möchte euch sehr bitten, speist eure Kinder, eure Teenager, eure Jugendlichen nicht ab mit oberflächlichen Antworten. Sondern wenn ihr selbst nicht weiter wisst, dann sagt lieber, da muss ich selbst nochmal drüber nachdenken. Das habe ich selbst für mich noch nicht geklärt. Aber lasst euch herausfordern, bei den Fragen, die bohrend sind, selbst nochmal tiefer zu graben. Ich weiß, dass mein Vater das damals getan hat. Ich konnte mit ihm diskutieren und trotzdem war vieles unbefriedigend von dem, was er ins Feld führte. Ich wollte damals als 18-Jähriger Sicherheit in meinem Glauben. Und diese Sicherheit, die wollte ich durch Fakten, durch Wissen und durch ein logisches, in sich geschlossenes Gedankengebäude. Ich wollte sozusagen Beweise des Glaubens. Und die bekam ich nicht. Und so blieben die Zweifel. Und dann bin ich trotzdem einen sehr, im Rückblick kann ich das sagen, sehr, sehr wichtigen Schritt meines Glaubens gegangen. Mir ist nämlich in dieser ganzen Auseinandersetzung, und das hat mich über Monate tief umgetrieben, mir ist in dieser ganzen Auseinandersetzung bewusst geworden, Gott ist größer als mein Denken, als mein Verstand. Er passt nicht in meine kleinen Gedankengebäude. Dafür sind sie zu klein. Ich habe angefangen zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Sicherheit eines Glaubensgebäudes, eines Gedankengebäudes und dem Vertrauen in seine Person. Beziehung hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen hat immer etwas mit Wagnis zu tun. Im Vertrauen gibt es keine Sicherheit. Aber durch diese Erkenntnis und dass ich mich entschieden habe, mein Vertrauen trotzdem in ihn zu setzen, ist etwas mit mir passiert. Mein eigenes Vertrauen hat sich vertieft. Auch wenn du Angst hast vor manchen Fragen und denkst, dass sie dich aus der Bahn werfen könnten, Gott hat keine Angst vor deinen Fragen. Er hat auch keine Sorge wegen deiner Zweifel. Verdränge sie nicht und sei ehrlich. Ich habe damals meine Fragen eine Weile zur Seite gelegt und ich hatte dann ja Gelegenheit, während meines Theologiestudiums diesen Fragen und den Widersprüchen, die ich gesehen habe, sehr gründlich auf den Grund zu gehen und die Bibel zu studieren. Und trotzdem ist ein Zweifel geblieben, ein sehr wichtiger Zweifel, nämlich der Zweifel an meinem Verstand. Also ihr dürft gerne an meinem Verstand zweifeln. Ich tue es auch. Und übrigens, jeder Wissenschaftler tut es. Jeder ernsthafte Wissenschaftler zweifelt an seinem Verstand. Und Paulus, der große Theologe und Denker des Glaubens, der tat es auch. Und seine Erkenntnis steht sogar in der Bibel. Er schreibt, unser Wissen und unser Erkennen ist Stückwerk. Und das schreibt er in einem Kapitel, wo es um die Liebe Gottes geht. Wo er sagt, die Liebe Gottes übersteigt alles, aber unser Erkennen und unser Wissen ist immer nur Stückwerk. Wir werden einmal erkannt werden, so wie wir sind, und dann erkennen wir auch Gott in allem, wie er ist. Ich wünsche eigentlich vielen diese Art von Zweifel an der Beweiskraft des eigenen Denkens, gerade auch denen, die glauben, es gebe keinen Gott, es gebe keine Wahrheit, sondern es gebe nur so ganz subjektive, persönliche Wahrheiten. Und wenn jemand an seinem eigenen Denken anfängt zu zweifeln und dieses Festgegossene vielleicht verlässt, dann könnte es sein, dass er weise wird. Und es könnte sogar sein, dass er einen lebendigen Glauben gewinnt an einen lebendigen Gott. Vielleicht nur so viel zu Vernunft zweifeln. Und dann gibt es die Vertrauenszweifel. Matthias hat das vorhin angesprochen. Das geht noch tiefer, weil das nicht nur meinen Kopf betrifft, sondern das betrifft meine ganze Existenz. Aber vorweg mal eine Frage an die verheirateten Männer. Verstehst du deine Frau? Verstehst du sie wirklich? Bleiben keine Fragen offen? Hast du sie enträtselt? Wenn nicht, vertraust du ihr trotzdem? Man muss den anderen nicht komplett verstanden haben, um ihm zu vertrauen. Und umgekehrt gilt das natürlich für die Frauen genauso. Es soll ja auch Männer geben, die man nicht so richtig versteht. Wie sie ticken. Also Vertrauen ist eine andere Ebene. Die ist nicht mit Beweisen zu erledigen, sondern Vertrauen, das entsteht durch Verlässlichkeit, durch Ehrlichkeit, durch Wahrhaftigkeit, durch Treue, durch Zuneigung, durch Liebe, entsteht Vertrauen. Damit sind nicht alle Fragen geklärt. Und dieses Beweise mir, dass du mich liebst, kann nie funktionieren. Das teuerste Diamantarmband ist kein Beweis. Oder was auch immer. Man kann Vertrauen und man kann auch Liebe nicht beweisen. Man kann sie zeigen. Aber der andere muss immer vertrauen darauf, dass das echt gemeint ist, dass es ehrlich ist, dass es von Herzen kommt. Also da gibt es keine letzte Sicherheit. Beziehung ist keine mathematische Formel. Sondern Vertrauen wächst und wie jemand gesagt hat, Vertrauen ist ein scheues Reh. Vertrauen bleibt verletzlich, angreifbar. Und wenn Vertrauen zerbrochen ist, dann ist es mit Argumenten nicht zu kitten. Da kann man noch so sehr argumentieren. Das macht es nicht neu, sondern Vertrauen braucht immer Heilung. Das ist ein Prozess, dass man wieder vertrauen kann. Und wieder Vertrauen lernt. Das ist in jeder Beziehung so. Und mancher ist durch das Gefühl der Abwesenheit Gottes in seinem Vertrauen Gott gegenüber ganz stark angeknackst. Oder da ist Leid und Schicksalsschläge, die die Beziehung wirklich ins Wanken bringen und der Zweifel sich im Herzen einnistet. Und da könnte ich jetzt als Prediger noch so gut argumentieren. Das lässt sich nicht wegdiskutieren und wegargumentieren, weil es die Zweifel im Herzen nicht besiegt. Das erreicht nur den Verstand. Ich habe vor kurzem mit meiner Frau die Verfilmung des Buches Die Hütte, ein Wochenende mit Gott, angesehen. Sehr beeindruckender Film. Mac ist die Hauptperson in dem Ganzen. Und Mac muss erleben, wie seine kleine Tochter Missy bei einem Campingwochenende, das er mit seinen drei Kindern verbringt an einem wunderschönen See, wie dieses kleine Mädchen entführt und schließlich ermordet wird. Und dann beginnt die Zeit der Dunkelheit, so nennt er das selbst. Und in dieser Zeit der Dunkelheit ändert sich ganz viel in seinem Leben. Auch die Beziehung zu seiner Frau wird sehr brüchig. Er hat es auch mit seinen Kindern sehr schwer, mit den anderen, beiden anderen Kindern und mit sich selbst auch. Und nach 4 Jahren bekommt er eine mysteriöse Einladung zu einem Wochenende in die Hütte, in die seine Tochter entführt wurde. Und diese mysteriöse Einladung, die bekommt er von Gott. Klingt verrückt. Und er macht sich auf den Weg. Er will diese Einladung nicht ausschlagen. Er denkt, ich kann es nicht glauben, aber vielleicht ist das eine Chance. Vielleicht passiert da was. Und tatsächlich, in dieser Hütte begegnet er Gott. Auch wenn Gott eine schwarze Frau ist und ein junger Mann und ein japanisches Mädchen. Sie sind 3. Er begegnet dort Gott und er nutzt diese Chance und schleudert Gott all seine Anklagen entgegen. Und er spart Gott nichts von seinen Fragen. Er legt sich richtig mit Gott an. Und Gott sagt, Mac, ich rechtfertige nichts von all dem Bösen, was da geschehen ist. Gar nichts. Es ist schlimm. Und ich leide selbst darunter, was deiner Tochter angetan wurde und was euch angetan wurde. Und dann diskutiert, das würde jetzt zu weit führen, Mac mit ihm all die Fragen durch, die ihm dann kommen. Du bist doch allmächtig und du könntest doch und so weiter. Aber wie Gott mit ihm umgeht an diesem Wochenende, wie er ihm begegnet, wie er ihm sein Herz zeigt, wie er Jesus erlebt, der all das durchgestanden hat, das macht etwas mit dem Herzen von Mac. Er beginnt, Gott zu vertrauen. Das hatte er vorher nicht getan, er war kein gläubiger Mensch. Aber er beginnt, ihm zu vertrauen, trotzdem, obwohl so viele Fragen offen bleiben. Und dann schenkt Gott ihm sogar einen Blick in eine andere Welt und sein Vater, der ihn schwer misshandelt hat, den Mac, er begegnet seinem Vater und sein Vater bittet ihn um Vergebung. Die beiden versöhnen sich. Er sieht auch, er hat einen Blick hinein, dass es seiner Tochter gut geht in dieser anderen Welt. Und dann kehrt er zurück, verändert in sein altes Leben. Eine neue Freude kehrt wieder. Er kann sich mit seiner Frau, mit seinen Kindern, er kann ihnen sich ganz neu zuwenden. Und das, was Gott ihm vorher gesagt hat, sieh nicht alles durch das Schlüsselloch deines Schmerzes. Das hat sich verändert. Der Schmerz blockiert nicht mehr, sondern es ist Vertrauen gewachsen. Und er kann an einen guten Gott glauben. Und das merken die Menschen um ihn herum. Vertrauen braucht Heilung, nicht Argumente, damit es heilen kann. Vor 2 Wochen hatten wir ein stilles Wochenende mit einigen Teilnehmern aus dieser Gemeinde. Und einer der Teilnehmer erzählte, wie er über viele, viele Jahre sehr Schweres in seinem Leben durchlebt hat und Gott in vielem nicht verstehen konnte und auch in vielem noch nicht versteht. Aber dass Gott zu ihm gesprochen hat und ihm nur eine Frage gestellt hat. Glaubst du mir, dass ich gut bin? Und seitdem geht diese Frage mit ihm. Glaubst du mir, dass ich ein guter Vater bin? Trotz allem, was passiert ist. Vertrauen ist dieses Wagnis. Immer wieder neu. Und egal, wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, wie lange wir an Gott glauben, es wird immer wieder Situationen geben, wo neu diese Vertrauensfrage im Raum steht, wo wir unsere Sicherheit verlassen und ins Boot steigen. Und jeder, der durch solche Glaubenszweifel gegangen ist, durch solche Vertrauenszweifel, ist, wenn er sie mit Gott durchgearbeitet hat, in seinem Glauben tiefer geworden. Er hat die Wurzeln des Vertrauens tiefer hineingesenkt in die Liebe Gottes und kann dann mit Thomas sagen, mein Herr und mein Gott, wieder neu. Da könnten sicherlich viele jetzt persönlich von erzählen. Eine dritte Art des Zweifels will ich nur kurz erwähnen. Das ist der Hin- und Her-Zweifel. Das ist ein Zweifel, der Glauben zerstört. Jakobus schreibt in seinem Brief davon, es ist ein Zweifel, der aus Unentschiedenheit kommt. So als wenn jemand mit einem Fuß auf dem Land steht und mit dem anderen Fuß in ein Boot steigt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt. Manchmal, wenn man ungeübt ist. Ne? Und dann merkt man, wie dieses Boot wegtreibt und es zerreißt einen. Entweder man entscheidet sich, wo man nun steht, oder man fällt ins Wasser. Dieser Hin- und Her-Glaube, der zerreißt einen Menschen auf Dauer. So wie jemand, der sich zwischen zwei Frauen nicht entscheidet und zweigleisig fährt. Er wird alles Vertrauen zerstören. So ist jemand, der Jesus nachfolgen will, aber alles im Leben mitnehmen will und sich nicht entscheidet und von daher keine Wurzeln schlägt. Und dann kann jeder Sturm ihn umhauen, weil er seine Wurzeln nicht tief im Wort Gottes und in seiner Liebe verankert hat. Zweifel kann befreiend sein. Ich greife das zum Schluss nochmal auf, was ich am Anfang gesagt habe. Und ich gehe so weit zu sagen, es gibt keinen lebendigen Glauben ohne Zweifel. Es gibt keinen Glauben an den lebendigen Jesus ohne Zweifel. Es gibt keinen reifen und erwachsenen Glauben, ohne dass er durch Zweifel gegangen ist. Aber das ist ein Glaube, der durch Zweifel gegangen ist und dadurch freier und echter geworden ist. Paulus, von dem so viele Briefe des Neuen Testaments stammen, war ja ein tiefgläubiger Mensch. Er hat den Glauben total ernst genommen, er hat ihn studiert und er hat sich leidenschaftlich für Gott eingesetzt, bis er Jesus begegnet ist, auf dem Weg nach Damaskus, in einer Vision. Und da ist sein ganzer bisheriger Glaube zusammengestürzt, alles. Alles war in Frage gestellt, seine ganze Vorstellung, die er von Gott hatte. Alles, was er für wahr gehalten hatte, musste er nun bezweifeln. Es war nicht mehr gültig. Und das haut ihn um. Und er brauchte 14 Jahre, die er nach Tarsus gegangen ist, um das zu verarbeiten. Das ist uns gar nicht bewusst. Und dann wird er zu einem leidenschaftlichen Verkündiger des gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Die Briefe, die wir lesen, sind von jemand geschrieben, der durch tiefe Zweifel gegangen ist. Leo Tolstoi beschreibt das mal so: Wenn dir der Gedanke kommt, dass alles, was du über Gott gedacht hast, verkehrt ist und dass es keinen Gott gibt, so gerate darüber nicht in Bestürzung. Es geht vielen so. Glaube aber nicht, dass dein Unglaube daher rühre, dass es keinen Gott gibt. Wenn du nicht mehr an den Gott glauben kannst, an den du früher geglaubt hast, so rührt das daher, dass in deinem Glauben etwas verkehrt war. Und du musst dich bemühen zu begreifen, wer Gott ist. Und jetzt schreibt er in damaliger Zeit mit seiner Sprache, wenn ein Wilder an seinen hölzernen Gott zu glauben aufhört, heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass der wahre Gott nicht aus Holz ist. Wir haben oft unsere Vorstellungen, unsere Bilder von Gott, auch unsere frommen christlichen Bilder und Vorstellungen von Gott. Und Jesus, der Auferstandene, erschüttert die, damit wir Gott besser kennenlernen. So begegnet er uns immer neu. Der Jünger Thomas war ja 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Aber als Jesus am Kreuz hing, leiden musste, gequält wurde und starb, da zerbrachen bei Thomas alle Vorstellungen, die er sich von Gott und von Jesus auch gemacht hatte. Das passte alles nicht mehr. Und wir lesen dann, dass er sich sogar aus der Gemeinschaft der Glaubenden zurückzog. Er war nicht da, als Jesus kam zu seinen Jüngern. Und als sie ihm davon erzählt haben, konnte er es nicht glauben. Aber zum Glück ist er dann nicht abseits geblieben, sondern er ist trotzdem zu ihnen gestoßen. Und da ist Jesus ihm neu begegnet. Und er lernt Gott neu kennen. Und ich vermute, er musste das dann durchbuchstabieren, was das heißt, dass Gott seinen Sohn opfert. Warum das für uns Heil bedeutet und Erlösung. Das ist doch nicht einfach zu begreifen, oder? Stellt euch vor, Thomas hätte seine Zweifel nicht geäußert, sondern hätte gesagt, das war's, zieht sich zurück. Gott hätte trotzdem einen Weg gefunden. Aber vielleicht hätte er sich verschlossen und die Tür zugemacht. Dann hätte er die Begegnung mit dem Auferstandenen verpasst. Und es gab sicherlich Situationen später in seinem Leben, wo er erinnert wurde an das, was Jesus ihm gesagt hat. Thomas, freuen dürfen sich die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Da hat der Glaube noch eine tiefere Tiefe gewonnen. Wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, müssen wir an unserem eigenen Glauben und an unseren Vorstellungen zweifeln. Aber das sind befreiende Zweifel, wenn wir ihn dann besser kennenlernen und er uns in eine tiefere Beziehung hineinführt, wo wir Vertrauen lernen und manchmal auch ein trotzdem glauben. Ich glaube dir trotzdem, auch wenn scheinbar alles dagegen spricht. Aber ich habe dich kennengelernt in deiner Liebe, in deiner Güte, in deiner Kraft. Und ich glaube dir trotzdem. Wir glauben an einen lebendigen Jesus. Nicht an eine Ideologie, an irgendein Gedankenkonstrukt. Und weil er lebendig ist, begegnet er uns immer wieder neu. Und fordert uns auch immer wieder neu heraus, ihm zu vertrauen. Das wünsche ich dir, dass dein Glaube durch Zweifel tiefer wird und fester. Amen.